Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Kölner Norden, unser Fädels-Podcast Agnes trifft. Ja, wir sind wieder da und mir gegenüber steht
Peter Otten und ich bin Pastoralreferent in St. Agnes und mir gegenüber steht die wunderbare
Peter. Ich bin Wiebke Ladwig und ich lebe seit ziemlich langer Zeit im Agnesviertel. Und wir stehen hier, ihr könnt es euch vorstellen, die ihr schon länger zuhört, in dem Räumchen über der Orgel in der Agneskirche. Und vorhin, als ich hier zur Agneskirche ging, durch das Agnesviertel, was heute wirklich unter einer, es fühlt sich an, als würde jemand den Föhn aufs Agnesviertel halten. Es ist ein unheimlich warmer Wind. Und die Agneskirche läutete zur Stunde. Und ich habe festgestellt, das hat ganz viel mit dem Thema zu tun, über das wir heute sprechen wollen, Peter.
Ja, wir wollen über Heimat sprechen.
Heimat. Es ist ein Begriff, der wird ja momentan, und nicht nur momentan, sondern immer mal wieder auch gerne von der Politik okkupiert. Hm. Ich finde, den kann man das nicht überlassen.
Nein.
Und deswegen greifen wir uns hier heute, die Heimat. Nachdem wir schon länger nicht gepodcastet haben, manchen von euch wird es vielleicht aufgefallen sein, das hoffe ich zumindest, denn wir waren immer mal wieder wechselnd so fern der Heimat, nämlich auf Reisen, wie man das im Sommer so macht, ein bisschen ferner, wenn ich die Niederlande so bezeichnen kann, und ein bisschen näher.
Genau, wir waren im Westerwald mit Hund und Pferd.
Ja, und jetzt stehen wir hier. Und es ist schon, es herbstelt draußen schon richtig und wir sprechen über Heimat. Für mich ganz eng jetzt verbunden eben mit den Leuten der Agneskirche und mir ist vor, ich lebe ja wirklich jetzt auch schon seit, über 20 Jahren im Agnesviertel, aber ich brauche manchmal ein bisschen länger. Und eigentlich ist mir erst in diesem Jahr wirklich so oder im letzten Jahr bewusst geworden, dass das Agnesviertel mir inzwischen auch Heimat geworden ist. Mhm. Heimat war für mich eigentlich immer das, ne, die ersten 19 Jahre im Sauerland, dann irgendwo so ein Dazwischen, dann bin ich irgendwann nach Köln gezogen, ja, und da wohnt man dann da. Klar, zu Hause, können wir vielleicht heute auch noch drüber sprechen, kann man sich, finde ich, immer überall schaffen, aber Heimat, was ist das für ein Begriff? Was ist für dich Heimat, Peter?
Ich habe viel drüber nachgedacht in den letzten Tagen und ich würde sagen, das Wichtigste für mich ist bei Heimat, Verbindung, Beziehung. Das hört sich jetzt so verkopft an. Mir ist sofort ein Lied eingefallen von den Paveyern. Das Lied ist eigentlich Schrott, aber eine Zeile da drin gefällt mir sehr gut und ich denke sehr oft daran. Die Zeile heißt, Heimat ist, wo du nicht abseits stehst. Also Heimat ist, wo du nicht abseits stehst, sondern wo du Teil von Verbindungen, Vernetzungen bist. Also Heimat hat für mich viel mit Beziehungen zu tun. Viel mit anderen Menschen und das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Also es gibt noch ein paar andere Sachen. Heimat hat für mich viel auch grundsätzlich mit Sinnlichkeit zu tun, also Essen, Trinken, da glaube ich, wird für mich die Heimat sehr deutlich. Ich versuche zum Beispiel immer Gerichte nachzukochen, die meine Mutter mal gekocht hat. Oh. Weil ich mich da dran erinnere als Kind, das Essen als Kind zu Hause war schon ein großer Identitätsmarker, glaube ich. Und mir ist das noch nie gelungen. Also mir ist es auch noch nie annähernd gelungen, das zu machen. Mhm. Es gibt jetzt einige Gerichte, die vielleicht auch mit Köln zu tun haben oder so, die mir jetzt ans Herz gewachsen sind. Also
bei welchem Gericht ist dir das so besonders aufgefallen, dass du das so, wie du es erinnerst, nicht hinbekommst?
Ja, zum Beispiel Reibekuchen.
Ah. Eigentlich ja ein klassisches, so ein Kölner Klassiker.
Ne? Da denkt man immer, was kann man da falsch machen? Aber wenn ich die selber mache, was jetzt auch nicht mehr so oft vorkommt, wenn ich sie mir woanders hier mal hole, auf dem Markt zum Beispiel, am Sudermannplatz, genieße ich das immer, erinnere mich auch an, weiß ich nicht, an meine Kindheit so, aber es ist was anderes.
Mhm. Wenn du sagst, dass Heimat für dich ja eben auch etwas ist, was so aus so sozialen Beziehungen herauskommt, vielleicht fehlt ja den Reibekuchen, die du jetzt isst, genau das, so diese Zuwendung oder dass deine Mutter sie für dich gemacht hat.
Ja.
Dass sie Teil dieser Familie waren und dass sie vielleicht dann nur so schmecken konnten, wie du sie erinnerst, weil sie das Umfeld brauchte, also ja, sowohl was die Menschen angeht, vielleicht auch der Ort. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie damals die Küche meiner Eltern roch. Mhm. Also es ist ein Geruch, den gibt es auch inzwischen nicht mehr.
Ja.
Und das finde ich ganz interessant, denn im Grunde hat sich an dem Mobiliar wenig verändert, aber es riecht anders, weil meine Mutter ja inzwischen alleine lebt, die Familie lebt da nicht mehr, es gibt keinen Familiendackel mehr, der irgendwie durch die Küche stocht.
Ja.
Und der ganze Geruch hat sich einfach verändert.
Ja.
Und dadurch schmecken die Sachen auch anders.
Ganz ehrlich, ich glaube, du hast da den Nagel am Kopf getroffen. Also in dem Moment, wo du es gerade ausgesprochen hast, habe ich gedacht, ja genau, da liegt der Hund begraben. Weil mit den Gerichten und den Getränken die Menschen, also ich würde fast sagen, sich da drin die Menschen materialisieren fast schon.
Ja.
Natürlich sind das die Hände meiner Mutter, die in dem Reibekuchenteich rumgefuhrwerkt haben. Natürlich ist das besondere Öl mit dem besonderen Jitsch in der besonderen Pfanne, die es nicht mehr gibt. Natürlich ist das dieser Ofen, den meine Mutter mit Zeitungspapier abgeklebt hat, also die Wände, damit die nicht voll spritzen, weil es damals noch nicht diese Abzugshauben und so weiter gab. Natürlich ist das die bestimmte Situation, wo wir die Reibekuchen gegessen haben. Klar, natürlich. Und mir fällt gerade ein, wo du das sagst, habe ich gedacht, wahrscheinlich ist das unsere Aufgabe, selber Heimat zu kreieren. Also mir fällt zum Beispiel jetzt ein, ich habe vor, weiß ich nicht, 2 Jahren oder 1,5 Jahren hat meine Frau mir ein veganes Kochbuch geschenkt. Meine Frau ist ja Vegetarierin und da steht ein ganz tolles Paella-Rezept drin, ein veganes Paella-Rezept und so. Und das ist für mich jetzt, ich mache das relativ häufig, auch wenn wir Gäste haben. Und das ist für mich, stelle ich gerade fest, wo du sagst, für mich so ein neuer Marker für Heimat, weil wir da schon ganz oft an unserem Küchentisch gesessen haben, die Pfanne am Tisch stand und wir uns dann daraus bedient haben und so. Und ich glaube, an deiner Theorie ist was dran. Also weil es sinnlich ist, Essen und Trinken und weil es eben Erinnerungen damit verbunden sind, materialisieren sich irgendwie, also materiell haben sich irgendwie in diesen Gerichten früher die Geschichten und das Leben materialisiert, glaube ich. Das mitzunehmen geht halt nicht.
Ja, ich denke, man kann es wirklich auch, also wie soll man das auch transportieren? Ne? Ich meine, man selber ist ja inzwischen auch jemand anderes.
Ja.
Also es ist so, dass ich mich total gefreut habe, als ich hier auf dem Markt dann mal hier Rübstiel entdeckt habe. Ne? Also Rübstiel, Stielmus, das ist auch etwas, habe ich auch erst durchs Internet gelernt, dass es auch echt was zutiefst Rheinisches und Westfälisches ist. Also es gibt Rübstiel als Stielmus, also als Durcheinander mit Kartoffeln und dazu irgendwie Mettwurst. Dass es das eigentlich gar nicht in anderen Gegenden Deutschlands gibt.
Mhm.
Ist wirklich ein ganz stark regionales Gericht. Und ich habe es immer geliebt, wenn es das zu Hause gab. Mhm. Und ich habe mich echt gefreut, als ich es dann hier entdeckt habe auf dem Markt. Manche Biohöfe bieten das dann an, ne, die sie regional anbauen. Das ist eigentlich kaum etwas anderes als so eng verwandt mit der Kohlrübe.
Ja.
Und das Grüne, was da oben rauskommt, also es gibt eben auch eine Sorte, die keine Rüben bildet, keine Knollen, sondern einfach dann das Grüne bleibt. Und das gibt es meistens so im Frühjahr oder auch im Winter, so als das erste Grün, was irgendwie vom Feld kommt, oder aber auch Richtung Winter, so das Letzte, was noch so wächst, wenn es schon wieder kühl wird.
Mhm.
Ja, und ich habe Stielmus gemacht.
Mhm.
Es schmeckte vertraut, aber anders.
Mhm.
Und ich habe inzwischen ein eigenes Gericht mit Rübstiel erfunden, will ich nicht sagen, aber gefunden, ne, das ich lieber mache. Also Rübstiel mit Pasta und halt vegetarisch und mit Kräutern, also eine modernere Form sozusagen des Stielmus.
Ja.
Und den Klassiker, den mache ich gar nicht mehr, weil ich genau weiß, so bekomme ich es nicht hin.
Mhm.
Und ich denke, ne, das war irgendwie so ein typisches Freitagsgericht. Ich kam von der Schule nach Hause, ne, und habe es wirklich schon eigentlich von der Einfahrt her gerochen und mich schon direkt noch mehr freuen können. Dann kam der Dackel mir schon entgegengeschossen und hat sich gefreut. Und ich kam in die Küche. Ich war oft die Letzte, die gekommen war, weil ich ja eben in Wipperfürth zur Schule gegangen bin, wie du auch.
Ja.
Und dann bekam ich diesen herrlichen Eintopf auf den Teller. Und das war für mich wirklich so, ja, der Inbegriff von Fürsorge und Zuhause sein, ausatmen können und vor allem ein Gericht, was ich wirklich mochte, denn ich mochte ja auch viele Sachen nicht. Darüber haben wir auch schon mal in einer Folge über das Essen gesprochen. Das ist für ein pinziges und mäkeliges Kind, ich in Sachen Essen, nicht nur in Sachen Essen, war. Aber das, da wusste auch meine Mutter, dass sie mich damit glücklich machen konnte. Und das weiß sie bis heute. Und das ist ein Geschmack nach Heimat.
Und ich glaube, das, also sagen wir mal, du bestätigst das ja im Grunde ein bisschen, dass Heimat offensichtlich für dich ja auch viel mit Beziehungen und Vernetzung und Zusammensein zu tun hat. Und du erzählst ja im Prinzip jetzt schon wieder die ganze Zeit von diesen Geschichten. Und je mehr ich drüber nachdenke, fällt mir jetzt ein, als ich ein Kind war, und ich war mit älteren Leuten zusammen. Also sagen wir mal, ich war 10 und die Leute waren 60, 70. Da war oft das, also sagen wir mal so, die haben oft die Heimat, also den Ort, wo sie groß geworden sind, sehr verklärt und haben viel über Gebräuche gesprochen, also Kirmes oder bestimmte Dinge im Kirchenjahr, wo man sich getroffen hat, wo man irgendwas zusammen unternommen hat, eine Prozession gemacht hat oder so, ja. Oder diese ganzen privaten Zusammenkünfte wie Namenstage, haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist bei uns zu Hause von der Elterngeneration total exzessiv gefeiert worden. Und jetzt, wo wir darüber sprechen, wird mir nochmal deutlich, warum das für die so wichtig war in dieser Zeit weil deren Kindheit ja mit dem Krieg zu tun hatte. Ja. Und die ja zum Teil selber noch Soldat waren und so. Und ich habe heute beim Nachdenken mir aufgeschrieben von Peter Handke den Satz, ohne Ort kein Glück. Und ich glaube, in dieser Generation der Großeltern war das ein Riesenthema. Also zu Hause sein, nicht in den Krieg zu müssen, keine Not zu leiden, zusammen zu sein, zusammen sich begegnen, sich Geschichten zu erzählen, zu spüren, dass man irgendwie zusammengehört.
Und gemeinsame Rituale haben.
Gemeinsame Rituale haben, genau. Öffentliche Rituale, Rituale in der Familie. Also dass das für eine Generation, die ja auch innerlich, glaube ich, sehr verloren war, dass das für die total wichtig war.
Ja, auch vielleicht auch, um eine äußere Ordnung zu schaffen. Ja. Ne? Das war ja, ich glaube, die innere Ordnung ließ ja, so ist mein Eindruck aus heutiger Sicht, oft zu wünschen übrig. Ne? Denn es gab ja auch kaum Gelegenheit oder es gab auch keinen Raum und keinen Willen, Ordnung zu schaffen innerlich. Ne? Es war ja einfach zack, so, das war jetzt, wir sprechen da nicht drüber, das war die schlechte Zeit. Und jetzt sind neue Zeiten angebrochen und jetzt blicken wir in die Zukunft und in die Gegenwart. Und den Rest lassen wir mal lieber ruhen.
Ja.
Weil man weder von der Zeit erzählen wollte, als man Opfer war, noch als man selber Täter oder Täterin war oder eben einfach nur stillschweigend zugesehen hat oder etwas gebilligt hat, nicht widersprochen hat. Und das war ja nun mal einfach die meisten. Ich blicke ja auf meine Familie und dass mir wirklich heute wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Eine Begebenheit in meiner Familie, die mir noch nie aufgefallen ist bisher, weil du eben von Großeltern sprachst und Krieg. Meine Großeltern meine Großväter waren eben auch beide Soldaten im Krieg und die Familie meines Vaters, die ist meine Großmutter mit ihren beiden Söhnen und mit ihrer Schwester, die sind damals dann geflüchtet übers Haff, als der Krieg verloren wurde und haben dann in Westdeutschland haben sie meinen Großvater wieder getroffen. Das heißt, die haben wirklich ihre Heimat verlassen. Meine anderen Großeltern, die Zeit ihres Lebens am selben Ort gelebt haben, mehr oder weniger, sie sind, glaube ich, auch mal von irgendwo dann hergekommen. Meine eine Großmutter kam vom Mittelrhein, mein Großvater aus Köln sogar. Gut, aber die waren halt wirklich schon lange im Sauerland. Auch während des Kriegs haben sie diesen Ort nicht verlassen. Gut, mein Großvater schon, er war mit dem Arbeitsdienst sowohl in Frankreich wie auch in Russland unterwegs. Die sind zu den Heimatvertriebenen treffen gegangen. Und das finde ich jetzt mit heutigem Blick total skurril. Also die, die ihre Heimat verlassen haben, die haben sich damit nicht gemeint gefühlt. Und ausgerechnet die, die ihre Heimat nie verlassen haben, die sind zu den Heimatvertriebenen treffen gegangen und haben da mit den Leuten, die aus Ostpreußen und so rübergekommen sind, der guten alten Zeit nachgetrauert. Und die gute alte Zeit war halt Nazi-Deutschland. Das heißt, sie hatten schon das Gefühl, dass sie aus ihrer Heimat vertrieben worden waren. Nur war es eben ein Zustand und keine räumliche Veränderung. Denn sie waren einfach bis zuletzt, muss man schon sagen, mehr oder weniger trauerten sie der Zeit unter ihrem Adolf nach. Und das finde ich, das ist mir heute erst bewusst geworden, was für ein Widerspruch. Und die beiden Großelternpaare konnten sich auch nicht wirklich gut leiden. Es hatte ganz unterschiedliche Gründe. Und sie hatten alle gute und schlechte Seiten. Also es ist überhaupt kein Verdammnis jetzt, sondern es ist einfach eine etwas, was ich jetzt bemerke. Ich finde es total skurril.
Also dass sie sich sozusagen in ihrer eigenen vermeintlichen Verlorenheit mit der tatsächlichen Verlorenheit von Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, solidarisiert haben oder glauben mussten, sich mit denen zu solidarisieren.
Ja, nur mit denen, die wirklich vertrieben wurden. Also beispielsweise eben die anderen Großeltern, mit denen haben sie sich ja nicht solidarisiert, sondern da fühlten sie sich, glaube ich, sogar, sie merkten vielleicht auch, dass das auch unangemessen war, was sie da gemacht haben. Ich weiß es nicht genau. Es fehlte, es gab auf jeden Fall viel Missgunst und schlechte Vibrations zwischen den beiden. Das habe ich selbst als Kind mitbekommen. Die sind ja halt alle schon lange tot. Also insofern beleidige ich damit niemanden, der jetzt noch leben sollte. Aber es ist schon bemerkenswert. Also das ist mir heute noch so ein. Und da, als ich ein Buch noch zur Hand nahm, wo es eben auch um Heimat als Begriff, ne, mit Blick auf Zweiter Weltkrieg, Verschiebungen von Ländergrenzen und so weiter beschäftigte. Ja, also, aber ich stimme dir völlig zu, um da nochmal drauf zurückzukommen. Ich sehe es auch, Heimat als eher einen sozialen Begriff, also etwas, etwas, was entsteht durch Vertrauen, Verbundenheit, in gewisser Weise auch dem Gefühl, ne, dazu zu gehören, eben nicht abseits zu stehen, wie du sagst. Ich bin in dem Zuge dessen, da habe ich ein schönes kleines Zitat noch von der Hilde Domin mitgebracht. Denn Hilde Domin, tolle, ne, eine der wichtigsten deutschsprachigen Dichterinnen und Denkerinnen, die wir eigentlich haben, die ist ja hier im Agnesviertel geboren und aufgewachsen, ist zum Studium dann aus Deutschland weg und konnte nicht zurückkehren. Denn in der Zeit, als sie zum Studieren weg war, haben hier die Nazis die Macht ergriffen und sie konnte als jüdische Studentin nicht zurückkehren, war dann irgendwann in der Dominikanischen Republik. Deswegen hat sie sich dann ja auch irgendwann Hilde Domin genannt, als Verbeugung gegenüber ihrer, in dem Falle, Wahlheimat. Und kam dann später zurück und hat ganz viel auch laut und schriftlich nachgedacht über den Begriff Heimat, nämlich Sprache als Heimat. Und ich finde es ganz schön, dass was sie so über die Heimat auch so sagt. Ich zitiere, also: unverlierbares Exil, du trägst es bei dir, Wüste, einsteckbar, habe ich irgendwann geschrieben, als ich schon längst wieder in Heidelberg ansässig war. Heimat, der Gegenpol zum Exil? Nein, das ist nicht richtig. Das Exil ist der Gegenpol, die Negation. Heimat wäre das Selbstverständliche. Wenn sie selbstverständlich wäre. Es ist kein Zufall, dass, wenn ich von Heimat reden soll, mit dem Exil beginne. Es sei es Ersatzheimat, gerade ich. Und das tue ich nicht, weil Exil ein erlaubtes Wort ist, ja geradezu ein Modewort, während Heimat mit Vorsicht ausgesprochen wird, fast ein tabuisiertes Wort. Jemand wie ich hält sich so ohnehin nicht an derlei Verbote. Und schon gar nicht, was die Sache Heimat oder also auch das Wort Heimat angeht. Etwas, was allen in der Kindheit scheint und worin noch niemand war, Heimat, sagt Bloch, Ernst Bloch, auf den sie sich hier bezieht. Ebenso gut hätte er Paradies sagen können. Er meint die Unvertreibbarkeit, die Geborgenheit von Anbeginn. das dazugehören dürfen, diesseits des Zweifels. Zu Hause sein, hingehören dürfen, das ist eben keine Frage der Kulisse oder auch des Wohlergehens. Es bedeutet, mitverantwortlich zu sein, nicht nur fremd zu sein, sich einmischen können nötigenfalls, ein Mitspracherecht haben, das mitgeboren ist.
Toll.
Und das ist für sie Heimat.
Was für tolle Gedanken.
Ja.
Dazugehören ohne Zweifel, das ist ja...
Diesseits des Zweifels.
Diesseits des Zweifels.
Ja. Und als ich das gelesen habe, dachte ich auch, ja, das trifft es einfach sehr genau. Das trifft auch ganz viel, finde ich, von augenblicklichen Debatten, denen wir uns ausgesetzt fühlen, auch jüngst, ne, vor den Geschehnissen in Solingen und der darauf folgenden wirklich sehr unglücklichen Debatte darüber, wer hier sein darf in Deutschland, wer nicht. Und dass diese Reflexion mal auch von jemandem, ne, der hier sich in der Muttersprache, in ihrem Mutterland, wie sie es sagt, was geprägt wird durch die Sprache, Heimat ist und wo sie einfach sein kann, selbstverständlich, und wo sie das Recht hat, durch Geburt mitzugestalten, mitzusprechen, Widerworte zu geben, widerständig zu sein, und eben nicht dankbar sein zu müssen, auch dafür, dass man hier ist.
Mhm.
Ich finde, das ist auch wirklich so nochmal etwas, dieses Privileg wird mir eigentlich dadurch, durch diese Reflexion einfach auch nochmal bewusst.
Ja.
Ich hatte heute noch im Deutschlandfunk ein Gespräch mit Dunja Hayali gehört, der Journalistin und Moderatorin und weiß der Himmel was, und sie sagte ja auch, dass sie ja das Privileg hat, hier geboren zu sein, und dass sie sich deshalb eben auch mitverantwortlich dafür fühlt, dieses Privileg zu nutzen, um allen, die es nicht sind, um ihnen Gehör und Sichtbarkeit zu verschaffen.
Ja.
Und das finde ich ist auch so etwas, Heimat ist auch Verantwortung.
Ja. Also mir gefällt dieser Satz, den muss ich mir direkt aufschreiben, dazu gehören diesseits des Zweifels. Also das ist ein ganz großes Kino.
Ja.
Also mir fallen sofort viele Bilder ein, wenn ich das höre. Auch jetzt, wenn man durch den Westerwald geht, da ist es jetzt noch nicht so, glaube ich, vielleicht nicht so etabliert und so auf der Tagesordnung wie in anderen Gegenden Deutschlands, aber auch da gibt es natürlich ein Höfesterben, auch da gibt es natürlich Landstriche, die sind strukturschwach und Dörfer, die veröden und so, und es kommen halt Menschen aus der Stadt, aus dem Hessischen, aus Frankfurt und so und kaufen sich da eben günstig ein und übernehmen da halt Gebäude und so. Und ich weiß das aus meiner eigenen Heimat, aus Kürten. Ich wohne ja selber, wir sind ja selber in einem ganz kleinen Weiler aufgewachsen. Und da war das auch, da sind halt Menschen weggezogen und andere kamen dazu. Und oft war es halt so, das Erste, was sie gemacht haben, ist einen Zaun zu ziehen. Also verbal oder tatsächlich. Was sozusagen dazu zu gehören, war eigentlich nicht zu bemerken, dass sie das wollen. Verstehst du?
Der erste Schritt war Abgrenzung.
Der erste Schritt war Abgrenzung. Und das glaube ich, das funktioniert natürlich. Auf der anderen Seite, du kannst dir Heimat nicht kaufen. Ja, du kannst dir kein Grundstück kaufen und dann einen Flock reinschlagen und sagen, das ist jetzt meine Heimat. Dazu zu gehören, diesseits des Zweifels. Also das bedeutet ja genau das, was du sagst. Also man muss nicht dankbar sein. Aber es hat ja was Selbstverständliches. Also das beinhaltet ja auch den Willen und die Sehnsucht und die Lust, dazu zu gehören. Und das finde ich, da sind wir wieder bei dem Thema Beziehung, Vertrauen am Anfang, ne? Ich glaube, ohne das funktioniert es eben nicht. Und in manchen Dörfern geht das eben schief. Also in vielen Dörfern meiner Heimat, die sind so richtige Schlafdörfer geworden.
Ja.
Ja? Also diese Kirchdörfer von früher, wo du halt gewohnt hast und hast da alles mitgemacht. Du bist im Schützenverein gewesen, du warst im Chor, du bist zu Blau-Weiß-Biesfeld gegangen, hast da Fußball gespielt oder warst da Trainer oder sowas, du warst im Bürgerverein, du warst im Wanderverein oder so. Das ist ja gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr selbstverständlich. Und ich bemerke bei meinen Neffen, die da noch geblieben sind, einen wahnsinnigen die bringen gar wahnsinnig viel Energie auf, um das wieder zu pflegen. Die gehen, gründen einen Karnevalsverein, die machen, setzen einen Maibaum, ja, die, wenn ich denen sagen würde, ja, geh da, zieh doch mal nach Köln, dann würde ich mich ganz verständnislos angucken, dann würde ich sagen, ja, aber hier ist doch unser Ort, ja. Und ich habe am Anfang gedacht, komisch, ich hatte früher das große Bedürfnis, da abzuhauen und zu sagen, ich muss mal die weite Welt, also ich habe auch nicht die weite Welt gesehen, aber mal was von der Welt zu sehen. Meine Neffen haben überhaupt nicht das Bedürfnis. Die fahren im Urlaub nach Schweden und nach sonst wo. Das scheint denen dann aber auch auszureichen. Und das finde ich interessant. Also das,
ja gut, sie tragen ihnen das Vertrauen auf ihre Heimat auch mit sich.
Ne? Genau.
Das ist ja in ihnen, sie wissen, dass sie in die Heimat zurückkehren.
Ja.
Dann können sie auch in die andere Länder reisen, in diesem guten Vertrauen darauf.
Und ich finde halt diese, was du gesagt hast, zur Heimat gehört eben auch Verantwortung. Das merke ich gerade, wo du das sagst, dass die das zum Beispiel wirklich ernst nehmen. Ja? Dass die sagen, wenn wir hier wohnen, wollen wir keine Zäune hochziehen. Sondern dann gehört es auch dazu, sich einzusetzen und zu gucken, dass das ein guter Ort bleibt. Die machen das anders, als wir das irgendwie früher irgendwie gemacht hätten, ne? Es gibt da eine zunehmende Generation, die merken, einfach nur da zu wohnen und den Rasen zu mähen und zu schlafen reicht nicht.
Ja, also insofern ist es nicht einfach nur Heimat, nicht nur ein sozialer Status von Beziehung, sondern es ist eine soziale Praxis.
Es ist eine Kultur,
die gelebt werden will. Eine Kultur.
Eine Kultur, Kulturleistung, eine Kultur, ein Stück Kultur, ja.
Ja, ich denke, vielleicht wird es auch wieder wichtiger. Ne? Ich finde das echt super, was du von deinen Neffen erzählst. Denn ich sehe es ja selber in dem Dorf, aus dem ich komme, dass einfach viele überhaupt nicht mehr den Ort leben und erleben können, in dem sie eben sind, in dem sie wohnen, weil sie einfach morgens ins Auto steigen um 6:30, um dann zu ihrem Arbeitsplatz 1,5 Stunden entfernt zu fahren. Dann kommen sie abends zurück, sind dann, was weiß ich, 6:30 wieder zu Hause, ne? Und dann stellen sie das Auto ab, gehen ins Haus und schließen die Tür hinter sich zu. Das heißt, es gibt kaum Möglichkeiten, sich noch zu begegnen, ne? Und es lebt ein bisschen auf, weil es seit ein paar Jahren wieder auch ein Dorffest gibt, wo man sich dann mal trifft. Ne? Also es werden Rituale geschaffen, die eben auch dazu führen, dass die Menschen wieder mehr in Kontakt kommen, dass man sich mal sieht, dass man wieder grüßt, ne? Dass man sich winkt, wenn einer mit dem Auto vorbeifährt. Das sind ja so kleine Gesten der Zugehörigkeit.
Ja.
Das ist ja auch ganz wichtig. Aber ich denke, das ist wirklich so eine Schattenseite dieser PendlerInnen-Gesellschaft, wo alle nur noch im Auto sitzen und das Auto dann irgendwie in den Carport fahren oder in die Garage und dann ins Haus gehen und da den Fernseher anmachen, um dann dort an der Welt teilzuhaben. Ja. Und eben nicht, ich meine, das klingt unheimlich romantisierend, ne, dieses Dorfleben. Ich kenne ja auch die Schattenseiten, die soziale Kontrolle. Ne? Ich hatte ja auch mal von Nenntante Ilse erzählt, die dann irgendwie übers Dorf ging und einem die neuesten Tratschgeschichten erzählte. Das ist natürlich alles, gehört irgendwie dazu, aber
soziale Kontrolle wird mir immer deutlicher, gibt's auch in der Stadt. Also, wir könnten mir mal eine Sonderfolge zu machen. Also, soziale Kontrolle auch im Agnesviertel und so. Die ist eben anders, so. Bei dem, was du sagst, muss ich unbedingt eine Geschichte erzählen.
Bitte.
Die mir vorletzte Woche, die ich erlebt habe. Ich war zum ersten Mal, ich war nämlich im Oberbergischen an der Grenze zum Sauerland eingeladen. Und ich weiß nicht, ob du dich noch dran, natürlich wirst du dich dran erinnern. Als wir zur Schule gegangen sind mit Bafürth, da gab es eine Buslinie, die fuhr nach Pernze.
Mhm.
Und ich, das habe ich nämlich da erzählt. Ich sah immer den Bus da stehen. Da stand, Nummer weiß ich nicht mehr, Pernze. Und ich dachte, das habe ich noch nie gehört, wo mag das liegen? So. Und ich kannte auch niemanden, der da wohnt. Also bei uns in der Klasse gab es keinen. Und aber dieser Bus wurde ja benutzt offensichtlich von Schülerinnen und Schülern. Und ich war jetzt nach 40 Jahren zum ersten Mal in Pernze. Also glaube ich, dass das da irgendwie dazugehörte. Bergneustadt-Wiedenest.
Ach, die Ecke.
Pernze. Weil da sollte ein Tiergottesdienst gefeiert werden im Rahmen einer Festwoche. Mhm. Und dann wurde ich angerufen von einer ehemaligen Schulkameradin, die ich jetzt auch 40 Jahre nicht mehr gesehen hatte. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ihr sowas machen wollt, dann komme ich vorbei. Und dann haben wir so ein bisschen geplant, dann war ich jetzt da. Und weil wir über Heimat sprechen, das war sehr, sehr eindrucksvoll, weil da gibt's 2, 3 Familien, die stemmen diese Festwoche. Ja, also von irgendwie hauptamtlichen Seelsorgerinnen, Seelsorgern keine Spur, weil das ja inzwischen auch ein Riesengebiet ist. Und die haben sich aber auf die Fahne geschrieben, wir wollen das, wir machen das jetzt einfach selber. So, und du glaubst gar nicht, was die da auf die Beine stellen. Also im kleinen, bescheidenen Rahmen, aber eine Woche lang jeden Abend eine Veranstaltung, einen Gottesdienst, einen Abend, Tiergottesdienst, eine Wanderung, was weiß ich. Und wenn die das nicht machen würden, also so, dann wäre das ein toter Ort. So, und dann sind wir noch zu einer kleinen Kapelle spaziert, irgendwie ging das noch einen Hügel rauf, weil die Greta musste nachher mal Auslauf haben. Dann pflegten die da noch eine ehemalige Friedhofskapelle, ehrenamtlich, machten die morgens ehrenamtlich auf, abends ehrenamtlich zu und sorgten dafür, dass das da irgendwie ordentlich und schön war, mit Mülleimer, Rasenmähen und so weiter, wie du das noch so kennst. Und mich hat das total berührt, weil ich irgendwie dachte, was ist das für ein Wert? Was ist das für ein Wert? Da sind wir wieder bei Beziehungen. Also, dass Menschen sich miteinander verbinden, ja, und dass die sagen, wir haben jetzt eine gemeinsame Leidenschaft dafür. In einem anderen Ort, in Tier, habe ich in der Zeitung gelesen, also früher 426 über Tier von Bergisch Gladbach nach Wipper führt. Da gibt es jetzt eine Initiative, die wollen ihren Dorfladen retten. Also sie haben scheinbar so einen genossenschaftlichen Dorfladen und die müssen einen bestimmten Umsatz machen, damit sie halt auf ihre Kosten kommen. Und die rufen jetzt die Leute da in Tier auf, dass sie 25 €, glaube ich, pro Monat an Waren in diesem Laden kaufen, weil dann haben sie ausgerechnet, haben sie den nötigen Umsatz, dass sie da weitermachen können. Sowas finde ich total interessant. Also, dass jetzt auch neue Formen entstehen. Dorfläden. Ich war irgendwann mal bei Leuten, die den Segnungsgottesdienst mit mir feiern wollten, auch irgendwo im Oberbergischen. Die haben Gemeinschaftsgarten gegründet. Auch mit Gemeinschaftsladen. Das heißt, die bauen zusammen Gemüse an in dem Dorf. Und verkaufen das dann in diesem Laden und so. Und das finde ich, so entsteht Identität und Heimat. Und das ist eben letzten Endes das alte Rezept von früher, aber es ist irgendwie mit neuen, wie soll ich mal sagen, mit neuen Inhaltsstoffen. So.
Das hat also viel mit Gemeinschaft zu tun.
Total, total.
Ja? Und das ist ja ähnlich wie Vertrauen schon auch immer so ein Thema, was ich auch so durch unsere ganzen Gespräche zieht, ne, auch Hoffnung oder Zuversicht. Ja. Und ich denke, es hängt einfach alles sehr eng zusammen. Gibt es so, also ich meine, so etwas kann man schaffen vor Ort, ne, da wo man eben auch lebt, wo man zu Hause ist. Gibt es Orte oder gab es so Geschichten, wo du hingekommen bist und hast sofort auch dieses Gefühl gehabt, dass du ja, zu Hause hast.
Total verrückt. Also zum Beispiel in Pernze. Also wenn die Dunja das jetzt hört oder ihr Kollege.
Ja.
Ich habe danach auf dem Weg nach Hause, meine Frau war dabei, habe ich gedacht, ich könnte, also in so einem Ort mit solchen herzlichen Menschen könnte ich zu Hause sein. Also ich käme jetzt ohne weiteres erstmal nicht auf die Idee, ins Sauerland da oder ins Oberbergische zu ziehen. So, aber ich habe gedacht, was für ein Glück, dass es solche herzlichen Menschen gibt. Ja?
Mhm.
Also ich könnte mir jetzt auch in meinem Leben was anderes vorstellen, als so eine Festwoche immer zu machen oder sowas. Ja, aber darauf kommt es ja auch nicht an, sondern, ja. Also sagen wir mal, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also derjenige, der im Gottesdienst das Klavier gespielt hat, der Mann von der Dunja, der hat gleichzeitig mit der Kamera den Gottesdienst gefilmt, ins Internet übertragen, hatte dann auch noch Zeit, 2 Stative mit 2 anderen Kameras mal hin und her zu verschieben. Die haben Bauchbinden gehabt für den Gottesdienst im Internet. Das war hochprofessionell. Also ich glaube, die haben auch noch Geld eingesammelt. Der hat nachher die Würstchen warm gemacht. Also verstehst du?
Mhm.
Und mir ist da die Spucke weggeblieben und ich habe gedacht, also was für ein Glück, also was für ein glücklicher Ort, wo solche Menschen leben. Ja, also die von sich selber wegsehen und die sagen, lass uns was Schönes machen. Und es ist viel schöner, wenn ich es mit dir zusammen machen kann und noch schöner, wenn noch andere dazukommen.
Also yeah, ein Gefühl der Zugehörigkeit.
Total, also ja. Sagen wir mal, das hat mich selber überrascht, dass ich irgendwie dachte, ja, toll, also da könnte ich zu Hause sein. Mhm. Und natürlich Anderer Klassiker, das wird ja auch schon häufig passiert sein, das ist in Köln natürlich der Karneval, finde ich. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, da wird viel getrunken und so weiter und so weiter. Und dann,
nach wie vor eine übrigens der meistgehörten Episoden unseres Podcasts, die Folge über Karneval.
Ja, ja. Vielleicht müssen wir nochmal Karneval 2 machen irgendwann. Aber diese Situation kennst du ja auch. Also ich kann mich an eine Zeit erinnern, war ich junger Pastoralreferent. Ich habe noch gar nicht in Köln gearbeitet. Ich war mit jungen ehemaligen Mitstudenten unterwegs und auch mit einem damals noch jungen Volk. Und ich weiß nicht mehr, in welche Kneipe das war. Ist auch egal, es war so eine Eckkneipe, die gibt's wahrscheinlich heute gar nicht mehr. Mit Frikadellen, Kartoffelsalat, Linoleum, Fußboden, also so, ja. Kennst du das Gefühl, du kommst dann da rein und innerhalb von 5 Sekunden bist du da ein Teil von allem.
Ja.
Und zwar nicht irgendwie, dass du einen Eintritt bezahlt hast, dass du so, sondern du bist einfach adoptiert und du kannst auch gar nichts dagegen machen, ja.
Du willst ja auch gar nichts
dagegen machen. Du willst auch nichts dagegen machen, genau. Und da würde ich mal sagen, das ist jetzt vielleicht keine Heimat, aber das ist halt schon ein Heimatgefühl auf Zeit, ja.
Ja, ich meine, das Heimatgefühl in Köln, das hat ja auch seine Schattenseiten, ohne Frage, ne? So diese Selbstbesoffenheit, die es ja, da manchmal
voll,
so
voll
bekommt.
Schlimm.
Aber inzwischen ist es auch wirklich so, ne, jetzt lebe ich seit ungefähr 25 Jahren in Köln und das ist ja deutlich länger als die Zeit im Sauerland. Ich habe inzwischen auch meine inneren Vorbehalte und Ressentiments auch überwinden können.
Hm.
Ne, an dieser Stelle einen schönen Gruß auch an Dorothee, die auch mit Schuld dran war und auch du und der eure Gottesdienste hier, die legendären zum Karneval, wo man einfach versteht, dass das eine Art von temporärer, kultureller Heimat ist, die einem angeboten wird.
Mhm.
Also natürlich, an manchen Orten wird sie einem auch einfach mal übergestülpt, ne? Das, je nachdem, wo man sich so aufhält. Und es gibt auch Missverständnisse in der Hinsicht. Aber es gibt grundsätzlich, bietet dieser Karneval eine Heimat an. Und das ist schon so etwas, was ich sehr berührend finde und wo einfach auch klar ist, das hat etwas Inklusives, ne? Das hat etwas Umarmendes.
Ja.
Weil man einigt sich ja so auf seine Art Grundkanon und Grundpraktiken, ne? Wie Schunkeln und Köller Alaaf. Und dann ein so ein Grundstock von Liedern, ne? Dann gibt es diese Konzerte mit Lass mal singen, ne? Wo man so sich einsingt zu Karneval und auch die neuen Songs miteinander einübt und auch die Klassiker, damit die zu Karneval alle sitzen. Und dann ist man einfach Teil des Ganzen und man kann und darf und soll Teil des Ganzen sein. Ich spreche aus Erfahrung, man kann dem wirklich ausweichen, wenn man es drauf anlegt. Aber es ist auch schön, wenn man sich mal drauf einlässt.
Ja, und Wiebke, ganz ehrlich, ich habe das auch schon an anderen Orten erlebt. Also, für mich hat Heimat tatsächlich auch viel was mit dem Dialekt zu tun. Also, du hast ja schon über Hilde Domin, über die Bedeutung der den Zusammenhang von Sprache und Heimat gesprochen. Und ich finde, im Dialekt drückt sich das ja nochmal in unüberbietbarer Dichte aus. Also, ich weiß, dass bei uns zu Hause im Bergischen die älteren Leute haben nur Dialekt gesprochen.
Mhm.
Und das ist nochmal ein bisschen anders als im Kölschen. Das hat halt viel miteinander zu tun und so. Aber da gibt es halt nochmal Ausdrücke, die gibt es im Kölschen gar nicht. Oder dafür gibt es im Kölschen wiederum andere Ausdrücke. Und das Erstaunliche ist ja, wenn Leute sich im Dialekt unterhalten, auch übrigens fremde Leute, die sich eigentlich gar nicht so gut kennen auf der Straße oder so, ist sofort eine Verbundenheit da, die sich. Ich weiß auch nicht genau, also müssen wir mal mit dem Dialektforscher oder dem Sprachforscher drüber sprechen, warum das so ist. Ich habe manchmal das Gefühl, das liegt auch ein bisschen daran, dass der Dialekt die Ecken und Kanten von Sprache einfach auch abschleift, ja. Also so, dass das vielleicht die Sprache, das Sprechen, die Geschichten auch runder macht, einladender macht. Ich weiß es nicht genau. Vielleicht ist es aber auch, sind es aber auch so Codes, dass halt bestimmte, das habe ich auch oft drüber nachgedacht, also bestimmte Worte in einem Dialekt, wo du, die du auch nur verstehst, wenn du diesen Dialekt beherrschst, ja. Also wie eine fremde Sprache. Egal, auf jeden Fall, wenn Menschen Dialekt sprechen, das empfinde ich immer noch so, löst das bei mir also berührt mich das sehr, weil das hat auch viel was mit Zuhause und Verbundenheit zu tun. Und ich habe am Anfang gesagt, das kann man auch woanders erleben. Ich habe zum Beispiel, stell dir vor, und macht ja auch schon mal in den Bergen Urlaub, vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Du bist stundenlang unterwegs, gekraxelt drauf, runter, und dann kommst du in irgendeine Almhütte an und dann hast du da dein Bergsteigeressen, warme Suppe und dir geht's gerade super gut. Dann kommt der Opa aus der Tür mit einer Ziehharmonika und dann setzt sich noch jemand mit einer Gitarre daneben und dann spielen die wirklich so Hardcore bayerische Volksmusik. Ich meine jetzt nicht volkstümliche Musik, sondern Volksmusik in einer Sprache, die kein Mensch versteht. Mhm. Und wo du dann nur noch so fasziniert dabei sitzt und denkst, wie großartig ist das? Wie großartig ist das? Und da habe ich schon großen Respekt davor. Also, dass da, wenn da so zwei, drei Leute dann anfangen zu spielen, dass sich wie sich so eine ganze Hütte verwandelt. Ja, also die Vereinzelung sich auf einmal auch in Verbindlichkeit, würde ich fast sagen, verwandeln kann.
Aber ich meine, das bedeutet ja auch, ich hatte kurz den Gedanken, ja gut, mit dem eigenen Dialekt mag einem das so gehen, aber du kommst ja in Situationen, wo du auch Menschen in einem anderen Dialekt erlebst und du kannst es ja trotzdem genießen und schön finden, ohne dich irgendwie ausgeschlossen zu fühlen. Und ich behaupte mal, dass es daran liegt, dass du eben auch dir eine Heimat herzustellen weißt oder eben einen Ort hast, wo du dich heimisch fühlst, sodass du das gut verstehen kannst.
Ich kann das verstehen. Ich kann verstehen, dass die Menschen das da begeistert. Ja. Also früher bin ich viel in den Bergen unterwegs gewesen und ist man abends schon mal auf so Tanzfeste gegangen, wo geschuhplattet worden ist oder was weiß ich, also Trachtenfest und so. Und früher gab es die halt doch nicht so für die Touristen irgendwie arrangiert, sondern da wirklich der Trachtenverein XY hatte sein 175-jähriges Bestehen oder was weiß ich und dann wurde halt eine Woche gefeiert. Dann gehst du dahin und dann merkst du halt, wie herzlich und wie soll ich mal sagen, also wie verbindlich die miteinander umgehen und dass das halt irgendwie eine Gemeinschaft ist, die die Menschen da trägt.
Ja.
Es ist völlig klar, du bist da Gast. Mhm. Ist aber egal. Also sozusagen mitzukriegen, wie das da funktioniert.
Ja, das
finde ich total eindrucksvoll.
Das ist ganz spannend, wie du das erzählst.
Ist total eindrucksvoll.
Ja. Denn mir geht es oft so, da merke ich irgendwie, dass ich so kulturell ungefestigt, glaube ich, aufgewachsen bin. Ne? Also da fühlte ich mich ja weder so dem im Sauerland wirklich zugehörig, noch so dem, was im Rheinland passierte. Bin auch relativ dialektfrei aufgewachsen. Also ich werde dann immer so ganz steif, wenn ich das mitbekomme und fühle mich unsicher und auch in gewisser Weise so außen vor, weil ich weder an dem einen noch an dem anderen teilhaben kann. Und das ist aber schön, wie du das erzählst, dass es ja eben auch anders geht und dass es eben auch viel mit der eigenen Prägung zu tun hat. Aber eben auch, ich möchte einmal so auf dieses Ding kommen, wie man sich eigentlich auch Heimat schaffen kann oder ein Zuhause. Es ist ja nicht so abhängig eben von dem Ort, aber auch, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich fühle mich beispielsweise in Landschaften, in denen ich so groß geworden bin, spontan erstmal zu Hause.
Mhm.
Ja, als ich damals zum ersten Mal in die Eifel bin und da ausgestiegen bin, dachte ich, super, das ist ja mein Zuhause, weil es einfach landschaftlich natürlich auch dem Sauerland schon irgendwie auch gleicht, ne? Also mit den sanften Hügellandschaften und Wäldern, die natürlich inzwischen alle nicht mehr so da sind, aber viel Wasser, Kühe, also das war schon etwas, was wichtig war. Aber es gibt ja irgendwie auch so etwas, wo man das Gefühl hat, ich bin, wenn ich viel unterwegs bin, ich sag ganz schnell so, ich gehe jetzt nach Hause. Ob das jetzt das Zelt ist oder eine Ferienwohnung oder irgendwie ein Ort. Also so ganz schnell so dieses Gefühl, irgendwo verhaftet zu sein.
Hm.
Wie ist es, wenn du, wie ist es bei dir? Also was sind so Situationen, in denen du dich, wo du so das Gefühl hast, da bin ich jetzt zu Hause oder da bin ich auch in mir zu Hause. Ich finde in mir vielleicht auch Heimat. So, du hast ja mal von der Musik erzählt, dass sie eben auch ganz wichtig für dich ist.
Ich glaube, aktuell ist es mit denjenigen zusammen zu sein, die mir was bedeuten, also die mein Leben hell und schön machen. Mhm. Also ich bin sehr gerne, wenn ich mit dem Hund zusammen bin, wenn ich mit meiner Frau zusammen bin, wenn wir einfach Zeit zusammen verbringen. Also, wenn ich gekocht habe und wir essen, wenn wir nachher irgendwie rum, also das kann auch im Ausland sein, also wenn wir in Holland sind oder so mal eine Woche, da dauert das ein paar Stunden und dann denke ich, ja, das ist hier ein schöner Ort und ich bin jetzt Teil davon, das ist gut so und mir tut das gut. Und manchmal denke ich auch, wenn wir dann am Strand entlang spazieren und die Greta läuft hin und her, dann denke ich, ja, ein bisschen tut es vielleicht auch dem Ort gut, dass wir jetzt da sind, so, ne? Das ist vielleicht auch ein Geben und Nehmen. Mhm. Also viel, so, also das, ich bleibe dabei, es hat viel mit Menschen und Leben, mit Lebendigkeit zu tun und Verbindung. Mhm. So, und das muss auch nicht immer, dass man dauernd redet oder sowas, aber dass man halt das Gefühl hat, wir gehören hier zusammen und sind uns nicht einerlei. Ja. So vielleicht.
Mhm. Ja. Das kann ich gut verstehen. Und das schließt ja eben auch an das an, was du schon auch gesagt hast. Oder wo wir beide auch sagen, das ist einfach etwas, was mit einem Gefühl und einem Miteinander zu tun hat, eben mit dem Gemeinsamen.
Wie gesagt, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht rein. Man kommt nicht durch.
Ja.
Es ist ein Zaun da. Also ich habe ein Jahr mal in Remscheid gelebt. Alle Remscheiderinnen und Remscheider, die da zuhören, mögen mir das verzeihen. Aber ich wurde da total gewarnt. Mhm. Mir hat einer gesagt, die Menschen sind hier wie die Häuser. Also die Häuser sind verschiefert und die Fensterläden meistens zu.
Ja.
Ich habe dann Menschen getroffen, die irgendwie auch rheinische Wurzeln oder rheinische, keine Ahnung, DNA noch dabei hatten. Und dann habe ich das nicht so schlimm empfunden, so.
Es hängt ja auch oft mit der Geschichte eines Ortes zusammen.
Hängt mit der Geschichte eines Ortes zusammen, genau. Aber da habe ich zum ersten Mal gedacht, hier bin ich an einem Ort, wo es mir nicht so leicht fällt, Teil von etwas zu sein. Also sagen wir mal, die Bretter, die zu bohren waren, die waren schon dicker als woanders. Das würde ich schon sagen, ja. Und es gibt halt auch Orte, wo ich mich überhaupt nicht zu Hause fühle. Also je älter ich werde, so Touristen, wenn ich weiß, da sind viele Menschen zusammen. Und stürzen sich jetzt auf irgendeine Sehenswürdigkeit oder so. Da fühle ich mich total unwohl. Da fühle ich mich überhaupt nicht zu Hause. Weil ich auch weiß, da gibt's keine Verbindung, so. Also da wird's auch keine Verbindung geben, ne? So. Ja.
Ja, die Heimat. Also wir sind ja beide auch mit einem ganz kruden Begriff von Heimat auch mit groß geworden, ne? Wenn ich mir überlege, damals im Fernsehen habe ich mir ganz oft mit meiner Mutter zusammen die ganzen Heimatfilme angeguckt.
Ja,
also
auch.
Das Schwarzwaldmädel kann ich, glaube ich, rauf und runter beten. Und die Zürcher Verlobung mit Lieselotte Pulver und Rudolf Prack.
Ja.
Der ja von heute betrachtet sogar ein relativ progressiver Film war im Vergleich zu den anderen. Ne? Also wo es dann auch ein Bild beschworen wurde von Heimat, das hatte ja schon auch etwas Propagandamäßiges, ne? Wo den Menschen ein Heimatgefühl vermittelt wurde, die im Grunde ja, wie du es eben auch vorhin schon zu Eingang sagtest, auch keine Heimat hatten oder auch ihre Heimat an sich verloren haben oder aber auch für eine falsche Heimat in den Krieg gezogen waren.
Ich kann das total nachvollziehen. Also meine Eltern sind früher, bevor es das Fernsehen gab, sind die total viel ins Kino gegangen. Also bevor sie, also verheiratet waren, dann nicht mehr, aber so diese Generation der jungen Leute, da haben sich diese Filme einfach reingezogen. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Weil die einfach aus den Trümmern gekrochen sind, vor allen Dingen aus den inneren Trümmern und das einfach leid waren. Ja.
Da wollte man was Schönes sehen. Also ich bin ja nach wie vor entsetzt. Ich fühlte mich in diesen Heimatfilmen nie zu Hause, weil ich auch einfach ganz schrecklich fand, wie die Frauen dargestellt wurden. Das war ja alles fürchterlich eigentlich, ne? Und das war dann überdeckt mit so einer süßlichen Soße.
Ja.
Als sei das Schönste, was man sich so als Frau wünschen kann, geheiratet zu werden und in irgendein Haus gesetzt zu werden. Aber es hat natürlich ein Bild transportiert, was den Menschen ein Heimatgefühl vermittelt haben, die schlecht ein anderes herstellen konnten.
Ich finde, da muss man immer unterscheiden zwischen Heimatgefühl und Heimat. Also Heimatgefühl, finde ich, ist vergänglich.
Ja.
Heimatgefühl hat eben was Konstruiertes. Heimatgefühl ist für mich der Versuch, jetzt kommt das ja wieder, das Oktoberfest in Köln zu etablieren. Oder Heimatgefühl ist für mich, irgendwelche kölschen Bräuche zu verstehen und da mal für 3 Stunden reinzutauchen bei irgendwelchen Veranstaltungen, kann auch Karneval oder sonst was sein. Ja. Ja? Also Heimatgefühl ist etwas, das ist halt ein Gefühl, das kommt und das geht, das ist aber nicht beständig. Heimat ist etwas Dauerhaftes.
Ja. Ist ja auch nicht immer unbedingt schön, ne? Also ich meine, wir haben jetzt wirklich auch recht verklärt von Heimat gesprochen, ne? Also ja. Wo man das Gefühl hat, da passiert jetzt etwas Gutes, aber das ist ja ein ambivalentes Gefühl. Wenn ich an Heimat denke, und das ist, glaube ich, so etwas, als Kind habe ich nie über den Begriff Heimat nachgedacht. Das ist ja auch das, ne? Hier Hilde Domin hat ja auch Ernst Bloch zitiert, etwas, was allen in der Kindheit scheint und worin noch niemand war, nämlich Heimat. Ich glaube, das ist auch so etwas, was man im Nachhinein auch irgendwie für sich konstruiert, also die Heimat, aus der man kommt. Irgendwann, wenn man erklären möchte oder gezwungen ist zu erklären, wer bin ich denn eigentlich und wo komme ich denn eigentlich her? Ne, etwas so, wo man dann nachdenkt und denkt, oh, wo komme ich denn her? Welchen Einfluss hat es auf mich gehabt? Hm. Wie viel davon gibt es denn jetzt noch in mir? Hm. Ne, und da habe ich das Gefühl, das ist halt so etwas, was man im Nachhinein vielleicht auch für sich konstruiert, rekonstruiert, was ja. Natürlich auf Erinnerungen fußt. Erinnerungen, auch so ein flutschiges Etwas, ne, was so ganz wabernd ist, merke ich immer mal wieder, wenn ich mit meinen älteren Geschwistern selten genug irgendwie über eigentlich das Gleiche spreche, aber nie über dasselbe, weil wir es anders erinnern. Ich musste da auch an einen Ewald Frieh denken, ne? Den hatte ich hier nochmal zur Seite geholt, der über einen Hof und 11 Geschwister geschrieben hat, über den Bauernhof. 11 Geschwister bedeutet auch eine lange Lebenszeit und er hat mit seinen Geschwistern über den Hof damals im Münsterland gesprochen und das Leben und die Aufgaben darauf. Und er war selbst erstaunt, wie unterschiedlich er und seine Geschwister sich an diese Zeit erinnern. Mhm. Und dass sich die Wahrnehmung und die Deutung von dem, was ihnen allen Heimat war, dass es so komplett voneinander sich unterscheidet. Mhm. Das stelle ich auch immer wieder fest, wenn ich mit meinen Geschwistern, na, selten genug, aber wenn da mal irgendwie so Erinnerungen aufplöppen an Sachen. Ich hatte ja, als ich das Buch über die Heimbüro-Kantine geschrieben habe, ganz viel eigentlich über Kindheit und ne, Essen damals geschrieben. Interessanterweise kommen meine Geschwister überhaupt nicht vor. Mhm. Also meine Mutter als die Beziehungsperson in Sachen Essen kommt vor, aber ansonsten. Und das fand ich auch jetzt im Nachhinein, als ich darüber nachdachte, wie so Erinnerungen entstehen, an was wir uns erinnern, was eben auch dann, welche Rolle Gerüche, Geschmäcke, Töne, alles Mögliche, welche Rolle sie dabei spielen, was mir dann nochmal bewusst wurde. Hm. Tja. Auch ein Thema, Erinnerungen, vielleicht machen wir das.
Erinnerungen und Dialekte, müssen wir irgendwann mal was über Dialekte und Dialekte machen.
Und vielleicht auch über Demokratie, also wir machen jetzt eine Live-Liste sozusagen, wir haben sie nicht abgesprochen, aber da musste ich zwischendurch dran denken, als du davon erzähltest, was deine Neffen da gerade im Bergischen Land machen. Denn das ist so etwas, was mir im Zuge eigentlich so dieser ganzen Debatten, auch jetzt mit Blick auf die Wahl am Sonntag kommt, dass es kaum mehr so eine Praxis der gelebten Demokratie gibt. Also dass man kaum mehr weiß eigentlich, wie man sich demokratisch engagieren kann.
Ja.
Und ich finde, das hat ganz viel mit dem zu tun, was du auch heute erzählt hast.
Ja, mega interessantes Thema. Sollten wir vielleicht auch mal eine Folge machen über Demokratie.
Beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal. Ihr da draußen, falls ihr auch Heimatgeschichten habt, falls das, was wir erzählt haben, worüber wir nachgedacht und geplaudert haben, bei euch etwas ausgelöst haben sollte und ihr denkt, oh, das wäre es wert, der Wiebke oder dem Peter mal zu erzählen, zu mailen oder zu schreiben, dann könnt ihr das tun. Ihr könnt uns erreichen auf folgenden Wegen.
Ihr schreibt uns eine E-Mail an agnestrifft@web.de. Ihr wisst, wir haben ja auch so ein bisschen unsere digitale Heimat verloren, indem uns ein gewisser Herr Musk sie uns geklaut hat vor einer Weile. Wir sind aber auf Facebook nach wie vor, Agnes trifft, die Seite. Ihr könnt uns auch einen Kommentar bei Podigy hinterlassen, agnestrifft.podigy.io. Und ihr erwischt Peter und mich auf allen möglichen Kanälen. Wir haben auch beide Blogs, wir haben beide E-Mail-Adressen. Findet ihr, wenn ihr unsere Namen einfach mal googelt. Ich glaube, wir sind beide wirklich ausgesprochen gut zu finden.
Genau.
Aber am sichersten ist die Mail agnestrifft@web.de. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr eure Gedanken mit uns teilt. Und
wir freuen uns auch, wenn ihr ein Like da lasst auf dem, wo auch immer, auf welchem Podcast-Player ihr uns sozusagen hört. Lasst ein Like da. Und
ja, das könnt ihr auch machen, genau. Und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns auf ein nächstes Mal. Und lieber Peter, ich danke dir. Es war schön.
Ich danke dir. Es war wunderschön. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.